Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in der Spoilerfabrik mit mir, Luca Fontana, Domagoj Belancic.
Hallo.
Und Philipp Rüeg.
Hallo.
So, wir haben heute dichtes Programm, zwei Folgen zum Besprechen und am Schluss wollen wir noch einen kleinen Ausblick machen. Wir werden versuchen, da ein bisschen Tempo drum zu machen, damit wir nicht eine anderthalb Stunden Folge anlegen. Ja, darum steige ich einfach mal direkt ein in der ersten Folge, jetzt in der siebten Folge. Es ist das grosse, ja, ich sage jetzt noch nicht das Finale, aber die Vorbereitung aufs Finale, The Radio. Regie geführt haben das mal die zwei Regisseure von der letzten zwei Episoden, Frederick E.O. Toy und Claire Kilner. Und ja, kurz zusammengefasst, es ist die Folge, wo Lucy und der Maximus aus dem Vault 4 rauskommen und auf den Thaddeus treffen, wo in der Zwischenzeit eine spannende Begegnung mit dem Arzt hat, glaube ich, kann man so sagen. Und der Norm kommt im Geheimnis um Vault 31 fast auf die Schliche. Es ist not quite there. Generell, ich habe eine starke Episode gefunden, vor allem ein paar unerwartete Wendungen, gutes Tempo, aber ja, es ist schon eine Weile her, dass die letzte Action-Szene passiert ist. Was meint ihr?
Ich habe gut gefunden, gute Episode vor dem Finale, wo nochmal so die Weiche gelegt hat, dass dann alles zusammenkommt, sehr unterhaltend, auch spannende Flashbacks wieder und auch wieder eine spannende Geschichte im Vault 33, in unserer Heimat sozusagen, wo so ein bisschen weitergetrieben wird. Also super und es ist eine gute Episode vor dem Finale, finde ich.
Ich habe es eine von der besten gefunden und ich habe mega interessant gefunden, dass bei der hat sich das angefangen kristallisieren und in der nächsten Folge ist es auch nochmal vorgekommen. Es hat mega viel so Witze drin gehabt, wo, wie soll man sagen, weißt du, so die nicht Fake-Outs, aber du es suggeriert, dass kommt jetzt etwas und dann kommt wirklich so einen guten Witz-Timing, kommt dann irgendeine so eine Wendung und das hat es da mega oft gehabt und das habe ich mega lustig gefunden. Das hat wie so ein bisschen wenn sich das ist etwas, was sich theoretisch durch die ganze Serie durchziehen, aber jetzt bei deren ist mir mega aufgefallen, dass es mega oft so Jokes drin hat.
So ein bisschen subverted expectations.
Ja, völlig. Und dann kommt etwas Tragisches und dann zack, irgendwie wird geschnitten zum etwas völlig Lustigem. Das habe ich recht witzig gefunden.
Ah, cool. Ja, der Start von dieser Folge ist ja auch wahrscheinlich eine grosse Portion musikalische Nostalgie für euch zwei, oder?
Der Start? Was war der Start?
Wir sind da jetzt, habe ich euch verwünscht.
Nein, ich weiß schon, ich habe mir aufgeschrieben, wo wir den Start sind, aber ich habe mir den Sound nicht aufgeschrieben, aber ich habe mir im Fall die Lieder mittlerweile auch nicht mehr aufgeschrieben. Weil
nein, nicht Lieder, weil der Start von der Episode, da gehört mir ja gerade das Fallout 4 Thema und das ist für mich zuerst schon mal aufgefallen, also warum habe ich nachher geschaut? Weil es ist eben mal kein 1950er Upbeat Musik gewesen, sondern es ist so eine mega instrumentale, orchestralische, epische Musik gewesen. Ich habe gedacht, hä? Das ist ja ganz neu, das habe ich jetzt irgendwie praktisch noch gar nicht gehört oder ich wüsste jetzt jedenfalls nicht wo und habe dann mit Shazam getrackt und dann sehe ich so, Fallout 4 Theme. Und ich
also es ist echt die gleiche Musik, die man auch gehört hat, wo sie die Fahne gefunden hat, genau. In dem Klassenraum, oder? Wo sie die New California Republic Fahne gefunden hat, das war der Theme gewesen.
Ja, weil es ist das gleiche Theme, es gibt ein Fallout Theme, vermutlich ist es einfach für jedes Game so leicht anders, wie das Battlefield Theme, aber dann war es das gewesen. Oder?
Genau, und noch ein bisschen Lore-Hintergrund, vielleicht wieso dass sie das gewählt haben, die Kostüme, die man am Anfang sieht, man sieht ja die zwei Schrottsammler, dass sie nicht Kostüme, sondern Rüstungen von New California Republic, die sie früher gebraucht haben. Und jetzt werden sie von Schrottsammlern gebraucht. Das soll nochmal wie darstellen, okay, New California Republic, die gibt es nicht mehr so, wie sie früher gegeben hat, sondern ihre Rüstungen werden jetzt von Schrottsammlern gebraucht. Also die ist fertig.
Und das ist auch das Cover vom New Vegas. Dort ist genau so eine Person drauf mit so einer Maske.
Genau.
Von dem, ich wollte eben euch genau fragen, hat das irgendeine Bedeutung oder ist das einfach Zufall? Hat man gefunden, da für die Leute, die ein bisschen Games kennen, da haben noch ein bisschen Musik und dann haben sie ihre Freude. Aber in dem Fall hat das wahrscheinlich schon ein bisschen, also eben zufällig ist so etwas ja nie, das tut mir eigentlich schon immer bewusst wählen. Wir fangen dann auch gerade an bei dieser Blay-Farmer-Familie oder Schrottsammler-Familie. Und schön im Inglourious Basterds-Setting habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, mit dem Ghoul, der die Familie so ein bisschen indirekt direkt bedroht. Und eine Mischung aus Hans Landa und Negan aus The Walking Dead ist, und er geniesst also die Angst und Terror, dass die Leute dort, wo die Leute vor ihm haben. Und er ist dort, weil er ja schon auf der Suche nach dem Moldaver, beziehungsweise auf die Info, wo sie steckt. Der älteste Sohn, der hat sie. Und natürlich bekommt der Ghoul die Info raus, weil ja, er ist einfach ein Badass. Das ist für ihn kein Problem. Aber es zeigt einfach nochmal, wie krass er ist, weil ja, er hat den ältesten Sohn umgebracht, hat dann die Info von der Familie bekommen.
Also das habe ich wirklich noch krass gefunden. Also der ist eigentlich so kaltblütig, dann einfach den Sohn vor dem Vater über den Haufen schiesst Und einfach, weil er der Meinung ist, der kommt einfach sonst halt dann wieder sich rächen und dann kann ich es einfach gerade sogar jetzt schon beenden. Habe ich schon noch gefunden, da war es extrem, also die kaltblütigste Seite von ihm. Und ich finde schon, man hat es an seinem Gesicht noch gut ablesen, als er wegläuft. So die Gewissensbisse. Finde ich, habe ich zumindest dem so abgelesen, dass halt, man hat es nicht gern gemacht, aber er ist halt, er hat so wie selbst gesagt, er macht halt, was er muss. Mhm.
Und das passt auch, weil wir gumpen dann gerade von dem ruchlosen, kalten Cooper in die Vergangenheit, also vom Ghoul zum Cooper. Und ja, da sieht man dann auch endlich mal das Treffen, wo wir schon ein bisschen so angeteasert bekommen in der letzten Folge zwischen dem, der Lee Moldaver und halt quasi die Selbsthilfegruppe oder was das heißt, quasi dort, wo sich dort, was sagen sie, irgendwie Hollywood Help, irgendwie so etwas aller gefallene Schauspieler wahrscheinlich, wo sich in der Tarnung dort treffen, aber eigentlich tun sie gegen die US-Regierung wettern und vor allem gegen Waltek, einen grossen Auftragsnehmer von der US-Regierung, und prompt kommt es aber zum Schlagabtausch zwischen dem Cooper und dem Moldaver, wo die Worte zwischen diesen beiden fliegen wie ein Tennisball auf dem Tennisplatz, und du siehst auch Zuschauer so Köpfe hin und her, so. Wie im Stadion. Aber Moldaver dringt irgendwie zu einem durch. Der Cooper ist ja eigentlich das Gesicht von Waltek und findet so ein bisschen am Anfang, ja, das ist alles Verschwörungstheoretiker, aber sie dringt ein bisschen durch zu ihm und erklärt ihm dann auch etwas ganz Wichtiges, nämlich eine ganz, ganz wichtige Technologie. Wollt das eben von euch beiden erläutern?
Sie erklärt Cold Fusion, das meinst du, oder?
Genau.
Sie hatte ein Unternehmen, das an dieser Cold Fusion Technologie gearbeitet hat. Und das Unternehmen ist dann von Waltek aufgekauft worden. Und sie haben die Technologie nachher sozusagen in einen Bunker gesteckt und nie mehr wieder rausgenommen, weil die Technologie hat das Potenzial gehabt, die Streitereien, die es in der Welt hat gegeben, um Energie und um Zukunft und um Waffen und so. Die Technologie hat das Potenzial gehabt, das alles einzudämmen, und mit dieser Technologie wäre es vielleicht nie zu einem Krieg gekommen. Und darum hat Waltek die Technologie gekauft, sie weggesperrt und so da, als wäre die nie entwickelt worden. Und das finde ich passt noch gut, weil ich so ein bisschen googelt über die Cold Fusion Technologie und die Diskussion, die es hat gegeben. Und das ist ja wirklich eine Diskussion, die so in den 1940er, 50er und 60er mega hat gegeben, wo das theoretisch mega besprochen ist worden, aber praktisch halt nie umgesetzt ist worden. Und Cold Fusion ist eigentlich eine Kernfusion ohne eine thermonukleare Reaktion, also ohne die hohen Temperaturen, die man sonst würde brauchen. Und es ist wirklich potenziell eine quasi unerschöpfliche Energiequelle. Eben, in Theorie ist es möglich, aber praktisch ist es nie umgesetzt worden in unserer Welt. Aber dort schon.
Genau.
Ah, krass.
Ich habe das auch... Also, das ist lustig, es hat mich so an die Autoindustrie erinnert. Die gibt's doch, sagt man doch das auch, dass die irgendwie amix, ich weiß es nicht, was ist nicht mehr, der Wasserstoffantrieb oder so, hat sich dort immer geheißen. Die haben das einfach aufgekauft und dann sozusagen unter Verschluss gehalten.
Kapitalismus pur halt, oder?
Ja, ja, genau. Aber das ist, ich muss sagen, bei den Moldaven finde ich, ist das so, eben, das bringt den Bezug von ihrer Vergangenheit in die Zukunft, aber ich finde, sie bleibt, später kommt es dann noch mehr, aber ich finde, sie spielt sich, kommt gar nicht so zum Tragen. Ich finde, irgendwie so wie sie präsentiert worden ist in der ganzen Serie, das zahlt sich dann am Schluss nicht aus. Und ich finde, es hat da schon angefangen. Also, ich habe gefunden, jetzt trifft er sie endlich, sie redet ein bisschen miteinander und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Und ich habe gefunden, okay, das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen, einfach ein bisschen antiklimatisch gewesen. Und ich finde, das hat schon angedeutet, wie es am Schluss mit ihr sein wird. So habe ich es einmal empfunden.
Ich glaube aber auch, wir haben nicht das letzte von ihr gesehen. Also, es wird ja eine zweite Season geben. Ich glaube, da werden wir noch mehr Flashbacks sehen und noch ein bisschen mehr erfahren, wie was wo mit ihr passiert ist.
Ja, da bin ich nicht so sicher. Aber ja gut, das können wir am Schluss dann darüber munkeln.
Genau. Wir kommen nämlich zuerst noch zu Vault 4. Dort haben wir ja noch gehabt, eben Lucy und Maximus, die in diesem wunderschönen Vault sind und herausfinden, auf Ebene 12 gehen ganz, ganz krasse Sachen ab mit armen, schwangeren Frauen in Kryokapseln. Aber in Wahrheit, was steckt dahinter? Dass das eigentlich Teil des Genexperiments von früheren Vault 4-Dweller war, dass quasi die aktuelle Generation mit diesen Experimenten eben gar nicht mehr am Hut hat, sondern die arme Frauen in diesen Kryokapseln nur darum drin hat, damit die eben nicht die Viecher ausgebären und von denen gefressen werden. Also für sie ist das eigentlich mehr so ein Akt von Gnade, dass man sich um die kümmert und die halt einfach ihren ewigen Schlaf haben und nicht sterben müssen. Und die Experimente gibt es mittlerweile schon gar nicht. Und ja, die finden, also eigentlich, wie du uns gesagt hast, die Leute aus World 4, das sind die Guten. Ja. Und ihre Vorgänger sind die Bösen gewesen. Und was dort dann auch eben noch rauskommt, vor allem die Frage ist, ja, was war denn bei euch in World 33 Experiment gewesen? Ist so wirklich so, what? Also ist das wie so, da erfahren wir ein bisschen, okay, die Walls, jeder Walls hat offenbar irgendwie ein Experiment gemacht. Und naja, Lucy weiß aber nichts davon. Und sie sagen dann auch, hey, Unwissen schützt nicht vor Strafe. Du hast gleich einem Unschuldigen einfach Säure ins Gesicht geschmissen und bist eingebrochen an einem Ort, wo wir dir gesagt haben, von der ersten Sekunde an bricht dort nicht ein. Du wirst jetzt zum Tode verurteilt, Tod durch Tod durch Verbannung ins Ödland. Ich glaube, das ist so etwas, was du gemeint hast, Phil. Oder?
Ja, ja, genau. Weil er zieht dann, sie liegt dort, also gefesselt, er holt mit dem Schwert aus und statt die Hände abzuhacken oder den Kopf, tut dann einfach so ganz langsam, sagt er dort, mega mühsam. Hörst du so, ihre Fesseln durch. Und ich finde, das hat wirklich mehrmals gehabt in dieser Staffel. Ich hatte eh den ganzen Vault 4, das war eigentlich recht witzig gewesen, weil erstens haben sie es ja den Trap genannt in der letzten Folge. Und jetzt ist es gar kein Trap, sondern es sind tatsächlich wirklich einfach Sättig, wo die Leute von der Oberfläche aufnehmen, gar nichts eigentlich so richtig zu verbergen haben.
Ja.
Also ganz stimmt es nicht, weil sie haben ja schon dann die Moldaver-Sekten irgendwie, wo dann aber trotzdem eigentlich gar nicht mehr thematisiert wird. Aber das sind halt, muss ich. Jeder ist halt ein Sektenhorsch in dieser Welt. Aber das war es dann. Es waren eigentlich easy Leute gewesen.
Eigentlich schon, gell? Eigentlich sind das gar nicht mal so schlechte Leute. Und das ist genau das. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, irgendetwas stimmt in diesem Vault 4 nicht. Das sind irgendwie auch ganz, ganz schräge Leute. Und am Schluss stellt sich heraus, ja, eigentlich gar nicht einmal so.
Und Lucy bekommt sogar noch so ein Supply Pack zum Überleben an der Oberfläche mit Essen und Kaviar und was weiß ich was.
Und er präsentiert das schon fast wie so eine Teleshopping-Show. So. Aber da haben wir noch ein Paket, zwei Wochen
mit. Und es wird sogar für sie aufgedreht, bis zur Bunkertür.
Ich habe das so gut gefunden, weil eben, tut wirklich deine Erwartungen völlig unterwandern mit. Er ist noch ganz anders. Es ist ein absolut klares Setup, dass der Vault wirkt so gut, er ist garantiert shady und dann so, nein. Und trotzdem kommt natürlich das Beste, wenn dann der Maximus kommt und das Gefühl hat, er muss sie retten und sein Power Armor kommt und ihn stürmt und die Leute verprügelt. Das ist grossartig. Und dann am Schluss auch so, upsi, mit dieser Stimme aus dem Power Armor, sehr gut.
Das habe ich eben auch sehr gut gefunden. Und er wird natürlich dann gerade mit ihrer zusammen verbannt, die landet dann vor der Tür sozusagen. Und was dann folgt, ist aber für mich die stärkste Szene von der ganzen Folge, eine von der stärksten sogar von der ganzen Serie, habe ich gefunden. Vor allem auch noch im Nachhinein, was es dann später noch bedeutet. Aber der Punkt ist, der Maximus hat, um seinen Power Armor anzutreiben, so einen Fusionskern geklaut aus dem Vault 4. Das würde eigentlich die Leute aus Vault 4 zum Tode verurteilen, weil ohne Energie überleben die nicht. Und Lucy sagt, hey, wir können das nicht machen. Du musst ihnen den Fusionskern zurückgeben. Wir können nicht einfach eine ganze Gemeinschaft opfern, nur um meinen Vater zu finden. Das würde er nicht wählen. So etwas würde mein Vater niemals machen. Und ja, was macht dann der Maximus in dieser Szene? Erstens, er opfert seinen Traum, weil er weiss, okay, ohne Fusionskern habe ich den Anzug nicht. Und Lucy findet unter Umständen auch ihren Vater nicht ohne Idee, weil wir überleben nicht, aber das ist etwas anderes. Einfach, er muss zuerst mal seinen eigenen Traum aufgeben, um das Richtige zu machen. Ist für mich erstens schon mal eine wichtige Charakterentwicklung von ihm. Das erste Mal macht er mal endlich etwas richtig. Und weil sie immer so ins Gewissen redet und sagt, hey, eben, wir machen das Richtige, offenbart er ihr dann auch noch, hey, im Fall, du haltest mich dafür so einen guten Mensch, aber in Wirklichkeit bin ich es überhaupt nicht. Und jetzt kommt endlich das, für was mir immer schon ein bisschen gesagt hat, so, ah, das ist ein bisschen Psycho, ich bin mir nicht sicher. Und er macht die Entwicklung, er sagt, hey, ich weiss es, ich habe den Titus zum Sterben zurückgelassen, um seine Rüstung zu bekommen. Ich bin gar nicht der Titus, ich bin der Maximus, ich bin ein Knapp und ich bin nicht der, wo du für mich haltest. Und die Wohltat, die eigentliche Wohltat für mich, ist, was die Autoren machen, also Geneva Robertson Warren und Graham Wagner, ist, statt dass Lucy jetzt hässig auf ihn wäre und wir noch eine ganze Nebenstory haben darum, wie er ihr Vertrauen muss zurückgewinnen muss, weil das wäre jeder andere Serie 100% genauso passiert. Und von dem habe ich von Anfang an Angst gehabt, weil ich genau das, auf das keinen Bock hatte. Verzeiht es ihm. Sie verzeiht es ihm direkt und sagt, hey, ich habe Verständnis. Schau, ich befänge seit zwei Wochen da oben und habe einem Unschuldigen schon Säure ins Gesicht geschmissen. Du bist schon dein ganzes Leben da oben. Und Auch da wieder gutes Writing. Sie muss nicht sagen, dass er quasi alles Verständnis dafür verdient hat, dass er macht, was es braucht, zum Überleben. Sie sagt einfach nur, life up here sucks. Und das sagt mehr als 1000 Worte. Das ist gutes Writing. Und das ist für mich einfach wirklich so eine mega gute, runde Szene gewesen, wo all meine, auch da meine Befürchtungen, oh, Gott sei Dank.
Ich finde es gut, dass sie sich noch nicht geküsst, weil das wird aufgespart für eine viel bessere Szene später. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich habe das Gefühl, der Maximus hat wirklich das Potenzial, zum Psycho zu werden, wenn die Lucy nicht dabei ist. Ja. Weil ohne sie hat er den Power Armor oder den Fusion Core gestohlen und hätte gar nicht darüber nachgedacht, was die Konsequenzen sind für die Leute da drinnen. Und er hat das Gefühl, er braucht so ein bisschen die Lucy, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er ist im Kern vielleicht schon ein guter Mensch, aber überlegt vielleicht nicht immer, was für Konsequenzen seine Entscheidungen könnten haben. Aber die Lucy tut ihm gut. Darum habe ich ein bisschen Angst, wenn wir so ein bisschen vorgreifen auf die letzte Episode, wie es der zweite Season mit dem weiter wird gehen ohne Lucy.
Ich glaube, das kommt nicht gut. Habe ich mir genau gedacht. Ich finde im Fall, mir merkt später noch mehr, ich bin mir wirklich auch nicht sicher, wie gut er als Schauspieler ist. Weil ich finde, zum Teil kannst du wirklich nicht so gut lesen, was er übermitteln will. Und das kann nicht Absicht sein.
Ja, das ist also,
ich finde, Ich finde, manchmal dann trifft er es irgendwie, dass er so ein gespalten ist, aber er hat oft wirklich so einen leeren Blick, aber nicht, weil er soll sozusagen eben einen leeren Blick haben, er weiß jetzt nicht, wo es hingeht, sondern es ist wirklich so, bist du jetzt Psycho, oder also, weißt du, ist jetzt lustig, bist du jetzt gerade gleichgültig, und ich finde, man sollte schon ein bisschen mehr Emotionen können rauslesen aus einer Person. Weißt du, wenn ich mich einfach das Gesicht anschaue und frage, also, was willst du mir jetzt genau mitteilen? Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass es darauf hindeutet, dass er irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit sein soll oder inneres Zerwürfnis. Ich kann dann einfach gar nicht ablesen. Es ist wie so, was ist dein Blick? Aber ja.
ich habe es jetzt eher wirklich so gelesen, dass das ist, was er spielt. Dass er halt, oder beziehungsweise sein Gesicht halt ein bisschen. Also,
ich finde es einfach der krasse Gegensatz beim Coop. Ich finde, man merkt es an dieser Szene. Der ist so ein viel besserer Schauspieler. Und auch Lucy. Ich finde, die sind richtig gute Schauspieler. Und vor allem der Coop, wirklich, der dreht die Szenen an. Also gerade in der letzten Folge, dann habe ich ein paar Mal gedacht, der reisst jetzt einfach die Szenen. Der ist einfach sackstark und das ist der Maximus schon überhaupt nicht. Und natürlich, er hat auch eine andere Rolle. Aber ich glaube, es hängt schon auch mit dem Schauspieler zusammen.
Gut, der Walton Goggins, der ja eben spielt, der Cooper Howard, ist auch ein phänomenaler Schauspieler, ein mega unterschätzter Schauspieler, auch weil man ihn nicht so aus dem Kino kennt, mehr aus verschiedensten Serien, die er schon mitgespielt hat. Wir haben ja mal in der ersten Folge geredet, er ist so der AD-Schauspieler, man hat ihn überall irgendwo schon mal gesehen. Und das merkt man einfach, er hat ein fantastisches Potenzial. Und ich glaube, ich hoffe, dass die Rolle in Fallout ihn auch endlich mal ein bisschen ins Rampenlicht drückt, weil das hat der Schauspieler verdient. Er ist wirklich gut und die Rolle ist für ihn gemacht worden. Gehen wir weiter, gehen wir zum Thaddäus. Ich mache schnell ein bisschen Tempo. Sein Fuß ist ziemlich am Arsch. Der Lampen, die grosse Zehe, leckt um mir. Warum? Er hat ja die grosse Schlägerei mit dem Maximus in seiner Rüstung. Und sein Plan ist es aber jetzt, irgendwie zu einer Funkstation zu gelangen, wo er dann den Bruder, also zu einer Radiostation, wo ein Dude im Radio am Radio machen ist und sagt, kommt mich bitte nicht besuchen. Habe ich nicht so gern. Und er findet, ich gehe ihn jetzt doch besuchen, weil ich möchte so die Bruderschaft kontaktieren. Und auf dem Weg zu dieser Radiostation tut er noch schnell seinen Hund, den Duckmeat, in einen Container einsperren.
So ein Arschloch.
Er hat ein Türchen gehabt, zum Rausschauen.
Ja, das, und die Luft. Und everything, wie er sagt.
Und everything, genau.
Und ja, dann macht er sich auf zu dieser Radiostation und geratet aber in dieser Wüste, wo also sein ganzer Marsch ist, ja, Sprichwörter, also buchstäblich ein Drag. Und er geratet dann an so einen komischen Arzt. Ich habe zuerst gedacht, ist das der Chickenfucker?
Das ist der.
Ist doch der,
ja.
Oder?
Also, der hat dann ja schon probiert, ein Serum zu verkaufen, wo der Fuß vom Wilzig abgeschossen ist worden. Ist der,
stimmt.
Der ist ja schon draussen, ausser Apophilie gewesen, und dann gesagt, Serums for bla bla bla. Und er, wo er sieht, dass sein Fuß kaputt ist, hat er gesagt, Serums for feet und so. Und dann habe ich gedacht, ja, er verarscht sich, er hat sicher nichts dabei, die wirkt, aber hey, seine Medizin wirkt, weil der Thaddäus bekommt Medizin und sein Fuß heilt sich von selber, wie von Geisterhand.
Hure lustig gewesen, man hat wirklich alles erwartet, aber
nicht das, dass es funktioniert. Ich habe gedacht, das ist sicher eine Anspielung wieder irgendwie auf Stimpacks, weißt du, so. Egal wie kaputt du bist, ein Stimpack und deine HP ist wieder bei 100 und alles ist gut.
Hey, das ist es aber sicher auch gewesen. Aber lustig, und das mag mich auch gar nicht erinnern aus dem Game, das habe ich das Gefühl, das ist etwas Neues, dass er dann in der Szene später, wo er dann die anderen wieder trifft, sieht er so ein bisschen irgendwo im Gesicht, siehst du es ein bisschen, solange es mache ich von Fuhl oder was auch immer tut, wird so ein bisschen. Und der andere sagt dann gerade, ich glaube, du wirst zum Ghoul. Und offenbar ist die Medizin irgendwie etwas, was dich zu einem Ghoul verwandelt. Und, aber auf das wird nachher gar nicht mehr eingegangen. Ob das jetzt der Grund ist, warum auch der Cooper ein Ghoul ist oder so?
Ja, eben, ich wollte euch noch fragen, ist die Medizin, gibt es die, also ist das, wie man zum Ghoul wird, oder ist das etwas Neues, was man für Serie erschaffen hat? Oder gibt es in dem Game überhaupt irgendeinen Weg zum Ghoul? Also wird das jemals erklärt, wie ein Ghoul geworden ist?
Also ich glaube, Ghouls sind einfach Leute, die mega verstrahlt wurden auf irgendeine Art und Weise und trotzdem überlebt haben.
So
aber dass es irgendeine Medizin gibt, wo die verwandelt, wären wir jetzt nicht bekannt gewesen in den Games. Nein.
Könnte aber auch sein, dass ich es einfach vergessen habe, dass irgendwo in einer Szene mal ein Wald findest, wo die gezüchtet worden sind. Es würde perfekt zum Game passen. Aber das ich habe es jetzt auch, wenn du mich eben fragst, dann nicht jetzt auch eher die Erklärung mit dem Verstrahlen gehabt.
Ja. Weil, gut, eben, du wirst verstrahlt. Die Logik ist eigentlich eher, dass du früher als später stirbst. Also muss es doch irgendwie noch eine weitere Komponente geben, abgesehen von der Strahlung. Aber wir sind auch in einem Game, also, oder in einer fiktionellen Welt. Also da kann auch alles möglich sein.
Und eben, wir kommen dann zu Chickenfucker hat jetzt Fusion Core, weil die hat für Medizin bekommen. Werden wir dann später irgendwann ist noch im Power Armor gesehen. Der hat die sehr Angst vor dem Typ, wenn der Power Armor bekommt.
Absoluter Psycho.
Der hat garantiert noch seinen eigenen Kult in den nächsten Staffeln.
Das wäre schon gut.
da würde aber noch passen.
Auf einer Hühnerfarm.
Alle mit ihren Power Armors, dort auch die Hühner. Ja, genau, eben, du hast schon angesprochen, Phil. Wir kommen zu der Radiostation und der Dude, der eben Besucher nicht mag, der mag sie wirklich nicht, weil alle, die kommen, hat er in riesige, keine Ahnung was, Bärenfallen eingesperrt. Also er hat überall Traps ausgelegt, habe ich super gefunden. Irgendwie mittlerweile überrascht mich auch absolut gar nicht mehr in dieser Serie.
Hat er eigentlich gemerkt, dass der Abspann von der Episode, gibt es immer so grafische Abspann?
Ja.
Die sind alles so wie eine Vorschau auf die nächste Episode. Das heisst, in der Episode vorher hat man schon die Radiostation gesehen, mit diesen Booby-Traps und mit diesen Leichen vor der Radiostation. Es hat schon so ein bisschen wie angekündigt, dass wir das in dieser Episode werden sehen. Es ist mir erst jetzt aufgefallen, dass es so ist. Es ist auch nicht bei jeder Episode, dass es so eine Vorschau gibt, aber bei Spanner tut es wirklich so wie zeigen, was der nächste wird passieren. Oder so eine wichtige Szene oder eine wichtige Location, die da wird sein.
Das ist mir nicht aufgefallen. Nein. Ich habe die Abspanne auch nie angeschaut, ehrlich gesagt.
Ich skippe die Wiederholung am Anfang und ich skippe den Abspann.
Ich auch.
Keine Zeit.
Bei der Radiostation, Phil, du hast in der letzten Folge, in der letzten Spoilerfabrik angesprochen, es kommt immer wieder ein bisschen zu diesen zufälligen Treffen. Es sind immer alle ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. In dieser Folge übrigens hat man auch noch kurz gesehen, wie der Ghoul den Hund dann im Container gefunden hat. Auch das wieder glücklicher Zufall. Da in der Radiostation kommen der Thaddeus am Warten und dann kommen auch gerade die Lucy und Maximus an, im richtigen Zeitpunkt. Klar, sie haben dem Peilsender gefolgt, also es gibt schon eine Erklärung, aber es ist immer wieder schön, wie alle immer gleichzeitig am richtigen Ort auftauchen. Und während sie dort sind, taucht auch gerade die Bruderschaft auf, weil der Thaddeus hat sie über eben die Radiostation können kontaktieren und der Maximus kommt auf die geniale Idee, denen den anderen Zeit zu verschaffen, indem sie quasi die Köpfe austauschen. Also er nimmt einen Fake-Kopf von irgendeinem Toten da und Lucy soll mit dem Wildzix im Kopf, wo übrigens, auch das, jede Folge ist der Kopf ein bisschen verfaulter als vorher. Also du siehst schön, mittlerweile ist der Kopf auch wirklich einfach nur ein Klumpen Schimmel oder keine Ahnung was. Und da kommt der erste schöne, wunderbare Kuss zwischen dem Wildzig und dem Fake-Kopf. Und Maximus und Lucy küssen sich auch noch.
Das ist auch so eine Szene gewesen. Einfach die guten Jokes, weil sie haben beide die Köpfe unter dem Arm und wo sie sich küssen, die Kamera runter und die beiden Köpfe küssen sich auch. Das ist wieder mal pure Slapstick.
Ja, und so eine kitschige Kussszene, wo er halt mit dem irgendwie zerstört wird, in Anführungszeichen, finde ich super.
Wo mehr Slapstick ist ja, glaube ich, gerade vorher, oder? Vor dem Kuss. Oder nicht? Stirbt der andere nicht vor dem Kuss?
Du meinst...
Aber nein, er stirbt ja... Jetzt weiss ich es schon wieder nicht mehr. Ist er jetzt gestorben oder nicht? Aber der Thaddeus löst einen Fall aus. Und
ja genau, eben, das ist das, was du angesprochen hast. Er löst den Fall aus. Hast du eigentlich das Gefühl, der stirbt jetzt? Und dann stirbt er aber einfach nicht, weil... er hat sich in einen Ghoul verwandelt und ist jetzt unsterblich. Und alle Verletzungen, darum hat sich auch sein Fuß selber geheilt, weil alle Verletzungen heilen sich selber und hinterlässt einfach an der Stelle, wo sie sich geheilt haben, dann halt ein bisschen eine verschimmelte, verfaulte Hautstelle. Und ja, ja, so ist man offenbar wird man zum Ghoul mit der Zeit, weil irgendwann mal ist einfach der ganze Körper nur noch eine einzige Narbe.
Und das ist schon der Grund, wieso er muss fliehen jetzt, weil Brotherhood of Steel ist nicht gut zu sprechen auf Ghouls. Der Thaddeus hat es selber mal gesehen, als er unterwegs war mit dem Maximus, dass er alle Ghouls auslöschen will. Wenn er dann selber mal Knight ist, dass das sein Ziel ist und jetzt ist er selber einer. Und darum weiss er, wie Brotherhood of Steel mit Ghouls umgeht und darum muss er so schnell wie möglich weg von hier gehen.
Ich finde es super, dass der weiterlebt, der ist lustig.
Der ist super.
Der ist irgendwie wirklich, der hat sich gemacht als Figur. Der kommt sicher auch irgendwann mal wieder. Vault 33 kann man, glaube ich, eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Viel ist dort nicht passiert. Der Plan, Vault 32 neu zu besiedeln, wird in Tat umgesetzt. Das heisst, die Bewohner vom 33 werden aufteilt und zugeteilt in «Du bleibst und du gehst in neue Vault». Und eben dann gehen die Türen zu und dann lebt man wieder auch Tag weiter. Darum ist Trends werden auch nach ein bisschen ein Abschied voneinander. Das führt zu einem schönen Spruch zwischen dem Norm und dem Chat, weil der Norm bleibt im 33, der Chat muss ins 32 gehen. Wahrscheinlich will sie jemanden aufteilen, weil die ja etwas auf der Spur sind. Und der Norm sagt zum Chat so, hey, wie kannst du nur nach allem, was du im 32 gesehen hast, jetzt einfach dort gehen und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Du bist doch ein Feigling. Und der Chat sagt, wir sind doch alles Feiglinge, darum leben wir in einem Bunker.
Super Spruch.
Super Spruch. Mega. Ja, und während da die Zeremonie stattfindet, vor dem Eingang zum 32, wo alle da aufgeteilt werden und sich verabschiedet, nutzt Norm die Ablenkung, um quasi nochmal am Computer von der Betty zu gehen, die jetzt die neue Aufseherin ist, und kontaktiert dort. Das ist eine gute Idee, warum nicht? Er kontaktiert Vault 31 und tut es, als ob der Plan schief gelaufen wäre, als ob er aufgeflogen wäre und irgendjemand aus Vault 31 sagt mir, ja, okay, komm schnell da hin, jetzt sofort, der Norm geht zum Eingang von Vault 31, die Tür geht auf. Und wer sieht man dort? Wir erfahren es nicht, weil die Folge ist da fertig.
Ich habe das ganze Setup ist wieder mega cool gewesen. Es war so spannend gemacht gewesen, so mit düster, mega lang, langsam wie die Türen aufgeht. Und dann wieder, wenn du in den Vault reingehst, ist es einfach mega dunkel. Ja. Und dann weißt du einfach, du weißt nie, was dort ist, irgendwie 3 Meter im Schatten. Und
ja. Noch 2 Sachen zu Vault 33. Etwas Wichtiges ist ja noch passiert. Die Raiders, die sie gefangen genommen haben, sind vergiftet worden. Mit Rattengift anscheinend. Wer hat das Gefühl, hat das gemacht? Ich glaube nicht, dass es der Norm ist.
Nein. Gewesen, oder? Es war Betty. Also.
Stephanie. Ich sage, es ist Stephanie.
Oder Stephanie, aber sie kommt ja aufs Gleiche raus.
Es kommt aufs Gleiche raus. Von Vault 31 grundsätzlich,
genau.
Oder? So.
Genau.
Und sie ist ja auch, die Stephanie, Ex-31erin, ist auch gewählt worden zu der neuen Aufseherin vom 32. Also auch dort bleibt man der Tradition treu, immer einen 31er zu nehmen.
Und noch ein geiles Detail, wo sich der Norm einhackt in Computer von Betty. Das ist das Hacking-Minispiel aus Fallout 3. Das ist 1:1 in dem Spiel. Du musst so Wörter auswählen und dann zeigst du dir, Wörter sind Passwörter möglich und dann zeigst du dir, wie viele Buchstaben in diesem Wort richtig sind vom Passwort. Dann musst du es ein bisschen kombinieren. Das ist genau das, was er dort macht. Sehr, sehr lustig.
Ah, so geil. Ja. So geil. Habe ich auch nicht gewusst. Ja, Folge 7 soweit. Jetzt kommen wir zum Finale. Folge 8, The Beginning. Und das ist natürlich eine schöne, auch wieder so schön. Die erste Folge hat angefangen mit The End. Die letzte Folge endet mit The Beginning. Wortspiel. Schöne Meta-Message. Zusammenfassung, ja, es ist das grosse Finale, wo man alles über Vault 31 erfahren. Alles über Hank McLean, seine Vergangenheit und dass er eben doch sehr viel Dreck am Stecken hat. Und natürlich auch die Vergangenheit von der Lee Moldaver. Ich würde sagen, wir steigen auch da jetzt direkt. Ich glaube, was wir davon halten, machen wir am Schluss ein bisschen so im Ausblick, oder wie uns das Finale gefallen hat. Wir kommen in Philly an wieder mit der Bruderschaft. Immer noch eines der grossartigsten Sets, finde ich, von allen in der ganzen Reihe. Die Bruderschaft hat aber mittlerweile Philly übernommen oder erobert. Und obwohl der Maximus, also quasi sein Trick mit dem Fake-Kopf aufgeflogen ist, wird er begnadigt. Weil der älteste Quintus, der Kopf der Bruderschaft, no pun intended, er ist der Kopf der Bruderschaft, er findet, die Bruderschaft sei vom Weg abgekommen. Früher hat sie die Wastelands beherrscht, jetzt nicht mehr. Und der Maximus aber, der hat mit seinem ganzen Probieren und alles, mit allem, was passiert ist, er hat eine wichtige Lektion gelernt, nämlich, dass man Macht nicht bekommt, man nimmt sie sich. Und darum soll er quasi zusammen mit der Bruderschaft jetzt zum Observatorium gehen, wo die Maldaver, Moldaver steckt.
Hey, weißt du, was mir bei dieser Szene aufgefallen ist? Also, es ist mir schon früher aufgefallen. Aber ich glaube, so eben, gerade in dieser Szene, wo der Maximus mit dem Anführer spricht, wird wieder das Flashback gezeigt von Maximus, wie er aus dem Kühlschrank raussteigt und jemand von Brotherhood of Steel in seinem Power Armor kommt und ihn rettet. Und ich habe das Gefühl, das kommt irgendwie pro Episode, wird das 10-mal eingeblendet.
Das stimmt. Das
ist sehr immer still gesehen.
Ich kann es verstehen. Also, es ist ja gar nicht so, es war im ersten Mal witzig und nachher einfach nicht mehr. Haben wir übrigens. Die Momente mit dem Chef dort habe ich schon gefunden, das ist jetzt auch wieder mega schnell, wie der seine Meinung geändert hat, vom «Den bringen wir, den tun wir herrichten» zu «Hey, ich mache mit dir zusammen jetzt den nächsten Schlachtplan». Aber das ist für mich wirklich auch wieder so ein Vorreiter gewesen für den ganzen Rest von dieser Folge, wo alles ein bisschen einfach funktioniert, damit wir die Story fertig erzählen.
Der Rest habe ich nicht so rasch gefunden, aber das habe ich mir aufgeschrieben, dass ich es nicht wirklich verstanden habe, wieso es so schnell jetzt eben von möglicherweise Exekution bis zu «Hey, du mit mir zusammen arbeiten an neue Brotherhood of Steel und du bist zusammen mit mir Anführer». Das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können.
Ist ein bisschen schnell gegangen. Lucy findet in der Zwischenzeit das Observatorium, wo die Moldaver steckt, kommt da und findet dann auch tatsächlich direkt, also es ist noch schön, wie sie da durchgelaufen wird, offenbar kann man rein- und rauslaufen in dieser super geheimen Festung, wie man will, und findet dort dann auch gerade Moldaver vor, zusammen mit ihrem Vater im Keg, der steckt aber in einem Keg fest, und so eine alte, da habe ich auch gerade sofort an Chekhovs Gun gedacht, und wo man das Skelett gesehen hat, dort am Tisch, so ein bisschen so eine Mischung aus Zombie und Ghoul, aber irgendwie auch nicht mehr so ganz bei Verstand, habe ich gedacht, okay, die Person ist irgendjemand Wichtiges, weil sonst würde sie nicht dort hocken, das ist nicht zufällig. Voll. Und wahrscheinlich ist das die Mutter.
Hast du dort schon gedacht?
Dort schon, weil ich dachte, ja, wer in dieser Konstellation, es muss fast die Mutter sein, wer sonst?
Es kann nicht Zufall sein, dass einfach ein Ghoul dort hockt.
Nein, das ist schon, ja.
Hey, genau. Apropos Ghoul, hat er noch gesehen, ein kleines Detail, wo Lucy durchläuft durch die Festung, sehen wir einen Ghoul im Anzug mit weißer Haut. Das war einer von denen, die sie befreit hat in Episode 4 oder so, in The Ghouls. Es gibt einen, der sich spezifisch bedankt hat bei ihr und wo noch sagt «Thank you for freeing», also so irgendetwas, und er wegrennt. Und das ist genau der. Und der sagt doch kurz «It's her» oder so irgendetwas.
Kann man denken, woher kennt man den? Ist mir... Ja, okay, gut.
Okay, das ist klar. Ja, Lucy erfahrt jetzt da, jetzt kommt quasi eigentlich der grosse, riesengroße Exposition-Dump, wenn man es will, wie der Phil ausdrücken, wahrscheinlich ein bisschen negativer. Es kommt ein einziger grosse Truth-Bomb. Fast der ganze Rest der Folge, wo man jetzt alles erfahrt. Phil, du hast gesagt, dir hat es nicht so gefallen.
Hey, es hat mich fast ein bisschen aufgeregt. Also für mich ist das die schlechteste Folge. Weil, ja, nein, weil
ich wirklich mit Abstand die beste Episode und die beste Momente der ganzen Serie gefunden.
Ich finde es einfach schlecht, wenn du sowohl in dieser Zeit wie in der Vergangenheit, mir wird einfach die ganze Geschichte zu schlimm erzählt. Und eben, mega praktisch sind alle gerade dort, alle Involvierten. Der Inhalt war spannend. Aber es war absolut nichts mit Show, don't tell. Es ist alles Tell und no Show. Und das habe ich einfach schade gefunden. Es ist wirklich, am Schluss hat man es einfach, okay, look, wir müssen jetzt einfach, da ist noch die 2A4 Seiten, noch Inhalt. Das müssen wir jetzt hier noch geschwind, wie man einen Audiolog, erfahrst du es noch geschwind. Und weißt du, sie spielen schon gut und so, aber das ist, für mich ist dann die Präsentation, das fängt dann nicht so. Es verliert für mich. Also für mich hat es mega an Bedeutung verloren, weil sie mir so, ja, eben einfach so vom Tablar serviert haben, statt dass ich es irgendwie. Weißt, ich muss ja dann auch nichts selber denken. Ich komme nicht irgendetwas gezeigt über und dann so, oh shit. Weißt du, als Beispiel, in der Vergangenheit erfahrst du dann, die Voltex hocken alle zusammen und all die Firmen und bam, sie haben die Huren Bombe geworfen, oder? Wie wir es ja schon selber. Vorausgesagt haben oder zumindest Theorie dazu gehabt haben. Ich weiß nicht, der wäre doch irgendwie geiler gewesen, wenn du ein Flugzeug gesehen hättest und irgendwie die Bombe und es steht Voltec drauf oder so. Das hätte ich viel geiler gefunden.
Ich finde nicht, dass der Kern von dem war, den man dort hat erfahren, sondern das Schockierende war, dass es Barb vorgeschlagen hat, also die Frau vom Ghoul beziehungsweise vom Cooper dazumals. Ja. Ich habe das die viel schockierendere Truth-Bomb gefunden, wie es der Luca sagt. Weil der Cooper ist immer noch er hört bei diesem Meeting zu. Das haben wir in der Episode vorhin auch nicht gesagt. Moldaver gibt ihm ja so ein Abhörgerät, oder? Wo er mitnehmen kann. Und das benutzt er dann, um den Pip-Boy von seiner Frau zu hacken. Und darum kann er dann bei diesem geheimen Meeting zuhören. Und der ist immer, der hofft bis zum letzten Moment, dass seine Frau eine der Guten ist. Weil so hat sie es ihm ja auch verkauft. Sie hat gesagt, hey, Vault-Tec wird mit oder ohne mehr weiterbestehen. Und wenn ich dort mitschaffe, dann kann ich wenigstens mitreden und kann so ein bisschen alles zum Guten lenken. Und er hofft bis zum letzten Moment, dass sie irgendetwas gegen den Bullshit wird sagen, der in diesem Meetingraum erzählt wird. Und dann ist sie, der vorschlägt, dass Vault-Tec die Bombe soll zünden, damit der Krieg losgeht. Und ich finde, das ist so das, was im Kern vom Ganzen war für mich. Und weniger das Vault-Tec, dass sie dazu fähig waren, das zu machen. Das ist mir klar gewesen. Aber das Barb, das ist deine Frau, so weit würde gehen und der Cooper mit dem muss klarkommen, dass es ja, dass seine Frau eine von der Bösen ist. Das war für mich das, was mich schockiert hat.
Nein, sicher. Aber ich meine, die Bedeutung für die ganze Serie und für die ganzen Games ist natürlich schon grösser, dass einfach, oder das habe ich auch mal nicht gewusst, wenn man das von den Games weiss. Aber das Vault-Tec ist wirklich in allem involviert. Und die werden ja schon jetzt als die Good Guys auf eine Art dargestellt, auch in den Games. Und sie sind die, die auch den ganzen Krieg ausgelöst haben. Bei der Barb habe ich eben auch so ein bisschen, ich habe es nicht so gut gefunden, die Shady, das ist so typisch durch das Meeting eben von der Big Corps, die die Welt beherrscht.
Dunkel und verraucht.
Genau. Und dann redet die von ihr, eben, wie man kann da die Welt noch mehr ausbeuten. Und dann fängt sie von ihren Kindern an erzählen, wo sie macht die Rettung nur für die. Und dann geht wieder irgendeine Überleitung von ihr und darum schwarten wir Bomben runter, weil dann können wir nachher die Welt so gestalten, wie wir es wollen. Auch dort habe ich wirklich sagen, ich habe das schon so oft gehört. Im Fall immer das Gleiche mit denen. Wir sind die Bösen. Wir müssen zuerst alle vernichten, um die Welt zu retten und sie so machen wie wir.
Aus der Asche erhebt sich die neue Weltordnung.
Ist so abgelutscht.
Und ich finde aber im Fall, ich verstehe irgendwie, was du sagst, Phil. Ich kann es wie mega nachvollziehen, aber es hat sich für mich nicht so angefühlt. Ich habe auch gefunden, für einen Exposition-Dump ist es mega gut für mich inszeniert gewesen, mega spannend, weil sie haben sich entschieden, das eben voll in einer Parallelmontage zu machen. Also du hast,
ich glaube, das hat viel ausgemacht, ja, dass immer zwischen Moldaver und Vergangenheit hin und her gewechselt bist. So, ja.
Genau, oder? Moldaver, Vergangenheit, Cooper und der Norm ist ja auch gleichzeitig noch im Vault 31. Und alle Stückchen, die man erfährt, setzen sich so nacheinander zusammen zu einem grossen, einzigen Puzzle. Und es ist ja das, worauf ich die ganze Staffel gewartet habe, oder? Das, was ist jetzt da genau? Was ist Vault 31? Was steckt dahinter? Warum kennen alle den Hank? Was hat Moldaire für eine Rolle? Und auf das habe ich gewartet. Und da kommen jetzt endlich die Puzzlestücke zusammen. Und ich habe das mega, mega spannend gefunden, wie sie zusammenkommen. Auch wenn es stimmt, es ist ein mega Exposition-Dump. Es wird die ganze Folge durch fast nur geredet. Und eben, da hast du recht viel, aber es hat sich für mich wie nicht schlimm angefühlt. Im Gegenteil, ich habe es mega spannend gefunden, wie die Stücke zusammenkommen. Und das ist ja schon krass. Oder es sind ja viele, ich sage mal, Sämli durch die ganze Staffel gesät worden, die jetzt geerntet, oder keine Ahnung, wem dem sagt, wo jetzt langsam so zusammenkommen. Zum Beispiel eben das Experiment. Oder in dem Meeting hocken all die verschiedenen Firmen zusammen: Vault-Tec, West-Tec, Robcon und so weiter, wie die alle heißen. Und alle sind so, da kommt wieder so der Gedanke, hey, was macht Kapitalismus so gut? Konkurrenz, oder? Konkurrenz bleibt das Geschäft und es soll doch einfach der Beste am Schluss quasi, wir haben einen Plan, wie wir die Menschheit retten wollen, wir haben einen Plan, wie wir sie Zeit überdauern lassen, die Walls, sie können jahrhundertelang sogar eigentlich überdauern und wer am Schluss rauskommt aus dem Wald und die Welt rettet, das soll doch einfach Zeit entscheiden, der das beste Projekt hat, so läuft das im Kapitalismus doch auch und jede Firma soll sich selber überlegen, wie das soll. Vault-Tec hat halt quasi ihr Experiment gehabt, wo sie gefunden haben, ja, wir tun da alle eine schöne wir sind nett zueinander, wir sind lieb zueinander, wir haben Moral, wir haben Gesetze und die anderen werfen so Ideen wie, ja, wir können doch ein Vault überbevölkern und weißt du, wie Ratten, die sich dann selber fressen und die Stärksten überleben und das sind dann die Besten und das ist doch Vault 32, habe ich noch kurz gedacht, oder? Hat doch jemand auch an die Wand geschrieben, rot, so wie die Ratten im die sich gegenseitig auffressen. Das
ist super, das habe ich auch gefunden. Das ist mega geile Erklärung, dass all die Vaults sind einfach nur zum Experimentieren und dann eben genau in 200 Jahren können wir einfach, wir bestimmen alles. Ich habe all das cool gefunden. Ich habe es wirklich eben halt, mir ist es nicht gut, ich habe es einfach nicht so interessant, wie man es aufbereitet hat, weil extrem viele Fragen sind ja noch gewesen, und hat es zu beantworten gegeben. Ich finde, sie haben mega viele Sachen aufgerührt in der ganzen Staffel und am Schluss wird halt einfach mega vieles mega schnell erklärt. Und das finde ich dann, oder? Dann verpufft es für mich halt ein bisschen. Oder die Wirkung ist dann einfach nicht so krass, wenn du einfach sag übrigens, das ist das gewesen. Dann übrigens, das ist so gewesen. Und dann, das ist so gewesen. Und dann, das ist deine Mutter. Und der hat Bombe gerührt. Und dann so, ja, hey, ich meine, okay.
Aber das Tempo habe ich geil gefunden. Das einfach,
ich auch.
Das du kannst dich gar nicht erholen von den Sachen, die plötzlich rauskommen und von den Leuten, die in den verschiedenen Zeitebenen, die du plötzlich siehst. Lustig, und ja. Dann denkst du, ah, so ist das. Ah, das macht jetzt Sinn, ja. Aber man sieht ja zum Beispiel auch, der Hank McLean, also Lucys Vater, sieht man ja dann auch in der Zeit vom Cooper. Das war damals der Assistent von seiner Frau. Und der hat ja schon mal bei ihm daheim angerufen in der vorherigen Episode. Und jetzt genau. Ich habe mir den Ausländer mal angeschaut und das nochmal gelesen und so, ah ja, voll, das ist seine Stimme. So im Nachhinein, klar, ja, das ist er gewesen.
Und das war aber ein Show Don't Tell gewesen, zum Beispiel eigentlich. Dort haben sie es wenigstens da haben sie es nicht müssen explizit aussprechen, haben sie es natürlich einfach oder haben sie es mit so einer Montage können machen. Aber ja.
Ja. Und das De-Aging finde ich fantastisch. Also auch dort ist sicher einiges an Budget der Schauspieler.
Findest du, ich habe mir gerade aufgeschrieben, dass es ein bisschen komisch hat ausgesehen hat. Vor allem, weil es so sehr nah dran war. Es war wirklich so ein mega Close-up. Aber du hast es gut gefunden.
Ich habe es recht gut gefunden. Ich finde, ich habe es voll abgenommen. Ich habe den Effekt voll abgenommen. Ich habe nicht das Gefühl, es wirkt komisch. Oder es ist ein bisschen uncanny well. Ich habe es wirklich recht gut gefunden. Und wir erfahren ja, es ist ja noch krass, also es ist ja nicht nur das Vault-Tag und all die Firmen hinter dem Vault stecken, hinter Experiment, hinter dem Weltuntergang selber, weil alle in dem Raum haben gesagt, ja, schau, schöne Zukunft, wo du mir da sagst, aber was passiert, wenn nie im Weltkrieg kommt, dann stehen wir da mit und haben Geld ausgegeben, wie blöd, für nichts. Und sie sagt, ja, darum müssen wir eben selber sorgen für den Weltuntergang. Dann kommt noch raus, was ist denn jetzt in Vault 31 gewesen? Und Vault 31 ist nichts anderes als das Management selber von Vault-Tec. Das Management von Vault-Tec hat sich in diesen Kryokapseln, die übrigens vom Bud Askins entwickelt worden sind.
Bud, wie er es nennt. Sein Programm, oder? Genau.
Sein Programm. Er hat die Kryokapseln entwickelt und quasi so dafür gesorgt, weil das ist auch etwas, wo er auch schon vorher in der Folge, bei der Hausparty-Folge gesagt hat, dass quasi das Überleben von der Menschheit eben nicht nur von der Zeit abhängt, sondern boils down to Management. Also ja. Ihr Ziel ist quasi in den Walls die perfekte Manager für die Welt, die kommt, zu züchten.
Wirklich zu züchten, ja. Und darum macht der Begriff Breeder, den sie ja in der ersten Episode gebraucht haben, macht jetzt einen Sinn, oder? Das ist wirklich eine Zucht, die sie dort betreiben. Ja. Die besten Leute werden gezüchtet mit den besten Manager, um die besten Leute zu machen, die dann an die Oberfläche werden gehen.
So, aber die, also die neue Welt managen.
Ja. Aber züchtet. Also, ich habe es so verstanden, die haben sie alle aus der alten Zeit einfach eingefroren.
Nein, also nicht alle. Also die das Management schon, aber nicht alle. Also Lucy ist ja geboren in dieser Zeit, nicht in der Vergangenheit. Sie ist ja eine, die tatsächlich in so einem Bunker, in einem Wald geboren ist.
Aber die Eingefrorenen dort, in diesen Tanks, die habe ich so verstanden, dass die alle aus der Vergangenheit sind.
Habe ich auch so verstanden, ja.
Das ist das Management, genau. Aber die werden dann irgendwann entfroren und dann auch mit den besten Leuten aus der Welt weitergezüchtet, sozusagen.
Genau, ja, okay.
Genau. Oder irgendwann mal, wenn wieder ein Vault, einer vom Management, vom alten Management ausscheidet, weil Altersschwäche gar nicht stirbt oder so, oder dann wird der Nächste rausgeholt. Das ist zum Beispiel der Hank, wird aus seiner Kapsel rausgeholt. Dann heisst er, heiratet jetzt jemanden aus dem Vault 33 und zieht darum um. Und so startet quasi wie der Manager. So wird immer ein jemand vom Management in dieser Zeit immer mit dabei sein. Über Jahrhunderte hinweg wird immer jemand von dieser Zeit sein und das managen und schauen, dass das Programm weiterläuft. Und das ist quasi im Hank seine Rolle in dem ganzen Ding. Und das ist schon noch krass. Und dann kommt das Nächste, eben die nächste Truthbomb, eine nach der anderen. Die Mutter von der Lucy hat irgendwann mal gemerkt, hey, irgendjemand zapft von außen Wasser ab, von Vault 33. Das heisst, offenbar gibt es draussen wieder eine Zivilisation. Und hey, ist so unsere Aufgabe, nicht Zivilisation aufzubauen? Und der Hank findet dann, sie merkt etwas stimmt nicht, weil der Hank sie quasi als Spinnerin abtut und sagt, ja, nein, mach dir nichts draus, das kann nicht sein. Sie geht raus, findet raus, da ist tatsächlich eine Zivilisation und verstreitet sich mit dem Vater, nimmt die Kinder, also die Lucy sicher, ich weiß nicht, ob sie auch den Norm mitgenommen hat, ich glaube schon, nimmt sie mit und dann hat sie in Shady Sands eben in dieser neuen Zivilisation eigentlich ein glückliches Leben geführt. Und das hat dem Hank aber nicht gepasst. Und was macht der Hank? Oder? Was haben wir in der letzten Folge gesagt? Der Hank würde doch niemals eine ganze Zivilisation opfern, nur um jemanden zu retten. Was macht er? Er wirft fucking Bombe ab auf Shady Sands. Also der Hank ist der, der hinter der Zerstörung von dieser Zivilisation steckt, der hinter Shady Sands Untergang, Fall oder wie man dem sagen steckt. Und das alles nur, um Lucy wieder und den Norm wieder zurück in Vault 33 zu holen.
Aber nicht nur das, sondern aus ihrer Sicht oder aus Voltecs Sicht ist das ja einfach Elimination vor Konkurrenz, wo sich auch, da auf der Erdoberfläche gegründet hat. Es kann nicht sein, dass eine neue Zivilisation gegründet wird dort auf der Erdoberfläche. Das machen wir. Wir sind dafür zuständig. Sie sind die Konkurrenz, wir müssen es auslöschen. Das ist schon noch... Ja. Das finde ich so einen geilen Gedanken, dass es so weit geht, aber die Konkurrenz sind echt alle, die nicht wir sind. So, es ist nicht nur andere Unternehmen, sondern es sind alle, die nicht zu Voltec gehören oder zu dem, zu den Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und da die Volts irgendwie leiten.
Ich finde wirklich geil, wie sie in dieser Serie Voltec zu einem mega geilen Megacorp haben können stilisieren, wo wirklich überall die Fäden drin hat und wirklich von A bis Z, Mann. Von der Vergangenheit sind sie die grössten Shady Fuckers, die wirklich den Krieg auslösen, wie die Zukunft sie wollen alles verstehen. Das ist grossartig. Finde ich wirklich von allen Elementen, weißt du, von der Vaults oder Technik, ist ja eigentlich auch alles Voltec und so. Es ist wirklich geil. Das ist einfach wirklich Big Corp, wie man es ja sozusagen in heutiger Zeit immer so befürchtet, dass das irgendwann nur noch.
Ich glaube aber nicht tatsächlich, dass sie den Krieg schlussendlich ausgelöst haben. Also, dass sie die waren, die erste Bombe geworfen haben. Weil, wenn wir uns daran erinnern, in der ersten Episode war der Cooper mit seiner Tochter unterwegs gewesen und Barb hat ja immer davon geredet, dass ihre Familie das Wichtigste ist. Wir wissen zu dem Zeitpunkt, dass sie getrennt waren, der Cooper und Barb. Aber ich glaube, die Barb hätte zumindest geschaut, dass ihre Tochter in Sicherheit ist, wenn die erste Bombe oder die ersten Bomben, es sind ja 4 oder 5, die auf Los Angeles gefallen sind, dass sie dann in Sicherheit sind. Ich habe das Gefühl, sie hätte es vorgehabt, sie hätte es auch gemacht, aber die ersten Bomben sind von irgendwo anders gekommen schlussendlich.
Das kann sein, ja. Es kann auch einfach sein, dass sie dann gleich skrupellos genug war und who knows. Ja, aber es ist sehr gut möglich.
Also ich sehe es auch wie der Domi, sorry, das wollte ich will sagen.
Ich glaube, es macht wirklich keinen Unterschied.
Ja, es macht vielleicht, vielleicht ist es so eine neue Storyline, weißt du, die zweite Staffel.
Wie genau ist glaube, genau.
Es gibt ja noch mit dem Moldaver, oder? Moldaver ist ja auch nicht wirklich fertig erzählt, ihre Story. Sie ist,
wie ist sie aus der Vergangenheit gekommen, sozusagen, genau. Sie hat ja nicht so Voltec gehört. Vielleicht hat sie sich, sie hat ja gesagt, dass sie mehrere Unternehmen hatte, oder? Vielleicht ist ein Unternehmen, das sie hatte, auch mit Kryokamera, wo sie Leute einfrieren. Vielleicht hat sie sich so eingefroren und hat dann überlebt in der heutigen Zeit.
Ich habe sie ein bisschen enttäuschend gefunden, weil sie ist ja eben mega lange ist sie so das Mysterium gewesen, das alle irgendwie verfolgt haben. Und dann hat sich aber schlussendlich herausgestellt, sie ist einfach die Anführerin. Und sie ist, also weißt du, es ist irgendwie nicht rausgekommen dabei. Da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Also,
das sehe ich ähnlich schlussendlich, also dafür, dass sie die ganze Staffel über immer als der Big Bad Baddie aufgebaut wurde, ist, am Schluss kommt sie ja dann zum grossen Showdown, die Bruderschaft kommt und überfällt quasi sie im Observatorium und ist recht überlegen. Also es ist eigentlich recht ein einseitiger Kampf, oder?
Sehr,
Also es ist wie so, die Bruderschaft stampft sich. Logisch, die Bruderschaft mit ihren Luftschiff, mit ihren Zeppelin, die sie da rumfliegen, Stellern in Zeppelin, keine Ahnung, mit ihren Rüstungen, mit ihren Waffen. Also es ist eine totale Übermacht und Moldaver ist eigentlich wie mehr so ein bisschen Rebellengruppe, weißt du, so ein bisschen so nicht wirklich gut ausgerüstet, nicht einmal wirklich gut organisiert. Sie hocken alle auf einem Haufen, schön auf dem Präsentierteller, im berühmten Observatorium im L.A. auf dem Berg oben. Und ja, schon dafür, dass alle so viel Angst hatten, ist es am Schluss relativ schnell besiegt eigentlich. Und man fragt sich, hätte das die Bruderschaft nicht schon lange können machen können. Abgesehen, dass sie halt ihren Aufenthaltsort hätten müssen wissen, aber es ist irgendwie so fast ein bisschen zu einseitig. Es wird nicht wirklich gezeigt, warum Moldaver jetzt so derart gefürchtet ist in dieser neuen Welt.
Darum habe ich schon das Gefühl, wir werden schon mehr von der gesehen in der zweiten Staffel. Zumindest in den Flashbacks von Cooper. Ich glaube, das wird mit denen 100% weitergehen, weil da gibt es noch viel zu erzählen, habe ich das Gefühl.
Ich habe das Gefühl gehabt, sie am Schluss, du hast schon recht, man sieht nicht, wie sie stirbt. So war es für mich inszeniert gewesen. Sie wird ja angeschossen und dann hat sie noch die Hand sozusagen von der Mutter, vom Ghoul Und dann habe ich gedacht, das ist wie so das Ende.
Ich glaube schon, dass sie gestorben ist dort tatsächlich.
Ah, aber das schon, oder? Ja. Also so ist es mir schon präsentiert worden.
Ja, ja, das glaube ich schon, ja. Einfach in der Vergangenheit oder eben die Lücken, die wir jetzt haben, die werden sicher noch gefüllt mit ihr, habe ich das Gefühl.
Was haben ihr vom Buzz Asking gehalten in seiner, in seinem Hirnform?
Der Hirn-Rumba.
Der Brain on a Roomba.
Ja, das war lustig, ja. Habe ich witzig gefunden.
Sehr, sehr lustig und sehr erbärmlich, wie der Norm probiert, mit der Spritze irgendwie zu vergiften oder zu paralysieren. Bleib oder was auch immer.
Bleibst du
ja, weißt du, wie so ein Roomba halt, also so ein Roboterstaubsauger, immer so schön am Ecke entlang.
So erbärmlich.
Das war super gewesen.
Lustig, in den Games gibt es auch so ähnliche Feinde, gibt es so Hirn, aber die sind angemacht an riesen Killer-Roboter und die sind auch wirklich gefährlich. Aber die Version, die wir hier gesehen haben, die ist wirklich etwas vom Erbärmlichsten, was ich je gesehen
habe. Und das ist ein armer Sieg. Also ich glaube, der lebt mehr oder weniger die 200 Jahre oder die Jahrhunderte knallhart durch. Also der hat keinen Kryo-Schlaf. Der muss ja dort auf die Kapsel aufpassen und halt immer wieder mal jemanden rausholen und so. Also der hat das recht langweiliges und erbärmliches Schicksal in dem ganzen Ding, finde ich.
Der hat echt die Arschkarte gezogen, das finde ich auch.
Absolut. Aber ich gönne es ihm voll, weil der Bud Anskin ist.
Absolut. So ein unausstehlicher Typ, ja.
Unausstehlich. Ja, nach dem grossen Kampf übrigens, der Ghoul, der taucht dann auch noch rechtzeitig auf und hat dort auch ein paar richtig geile Kampfszenen. Vor allem, das habe ich auch schon bei Daredevil und anderen Serien gesehen, immer wenn es so stockdunkel ist, und dann quasi, oder The Batman im Kinofilm auch.
Ja.
Und du siehst immer nur das Licht, immer nur das Mündungsfeuer, das so blitzmäßig, blitzartig so kurz aufgrillt. Und dann siehst du kurz das Bild und dann ist es wieder stockdunkel und es fast ein bisschen so Strobo-Licht-Effekt. Also, es ist wirklich richtig geil inszeniert, wie der Ghoul einfach ein fucking Badass ist und alleine irgendwie zwei, drei Leute in Rüstungen umnietet.
Weil er weiss, dass sie eine Schwachstelle haben. Also nochmal eine Schwachstelle, die einfach absolut dumm ist.
Aber es ist geil, das Mal hat es mal Sinn gemacht, dass er, sie laufen schon an ihm vorbei, diesen Power Armors, und er ruft nicht, damit sie sich umdreht. Und normalerweise ist es immer so, du doch die Leute abschiessen, statt dich anmelden. Stimmt, aber da ist ja so, die Schwachstelle ist vorne auf der Brust.
Das stimmt.
Sogar Sinn gemacht.
So geil.
Voll. Das war super. Ich habe auch, als ich es vorhin gesagt habe, wo der wieder ins Spiel kommt und einfach so wie der redet, das ist einfach, ab dort habe ich es wieder. Der dreht einfach die Szene.
Aber hast du nicht auch seine Szene in der Vergangenheit, wo er am Mittellosen ist bei seiner Frau? Ich finde, wie er dort spielt, das hat mich auch mitgenommen. Vor allem der Moment, wo er erfährt, dass seine Frau sagt, dass sie Bomben abwerfen will. Sein Gesichtsausdruck. Und ich glaube, es kommt noch so ein bisschen. Noch so ein bisschen Schlabber oder Schweiß oder was, so aus der Nase raus und so ein bisschen das Ringen in den Ohren, das er hat und sein Gesichtsausdruck, das habe ich so gut gefunden.
Er ist super, ja. Er ist wirklich super, ja.
Es ist wirklich die Welt für ihn, die zerbricht. Und wahrscheinlich auch dort, wo er endgültig dann auf einem anderen Pfad wird wandern. Das ist auch eine Sache für die zweite Staffel. Und ja, dann taucht er auf in den grossen Raum mit der Lucy und dem Hank und... Ist er dort zuerst? Nein, zuerst kommt der Maximus. Kommt
genau.
Er zuerst dort an. Genau, stimmt. Zuerst kommt der Maximus und Lucy und der Hank, eben, also Lucy natürlich nach dieser ganzen Truthbomb auch, völlig am Boden zerstört. Ihr Vater, der alles ihr beigebracht hat, was sie kann und weiss und denkt und Moralvorstellungen, ist eigentlich der grosse Böse von dieser Serie. Er versucht sie zwar noch irgendwie zu umstimmen, dass er alles nur was hätte er sollen machen sonst, oder so, schaut er die Welt da aus.
I did what was necessary. Das ist auch so ein Satz, den kann ich nicht mehr hören.
Also wirklich. Ja, okay, fair. Das ist so. Es ist, ja, okay.
Aber ja,
in seiner Welt ist natürlich alles gerechtfertigt gewesen und rechtfertigt, dass damit eben, schaut die scheiß Welt an, das ist das, was rauskommt, wenn wir es nicht steuern, darum braucht es uns und darum müssen wir das verhindern. Er kommt dann dank Maximus aus dem Gefängnis raus, schnappt sich den Power Armor, knockt den Maximus aus und fliegt. Er fliegt eben noch nicht davon, weil genau dann kommt der Ghoul. Und jetzt kommt endlich eigentlich der Grund raus, warum. Wir haben das zweimal, ist die Frage: Ghoul, was treibt dich eigentlich noch an? Warum lebst du überhaupt noch in dieser grusigen Welt? Warum machst du nicht einfach dem ganzen Sandy? Er ist auf der Suche nach seiner Familie. Und. Wo er herausgefunden hat, Moldaver, wer das ist, quasi mit dem Gesicht. Und Hank McLean, der Name, hat er halt eins und eins zusammengesetzt und festgestellt, hey, die von dem Management, die leben tatsächlich auch noch. Und damit habe ich vielleicht endlich mal einen Zugang oder quasi kann ich endlich mal eine Fährte legen, wo ist meine Familie jetzt genau geblieben. Also auch da steckt wieder ganz viel Story dahinter, die wir noch nicht kennen, die wir erst in der zweiten Staffel werden erfahren. Aber das ist ganz wichtig, dass er die Verbindung hergestellt hat und weiss, jetzt weiss ich, wer mich folgen muss. Und wie er so schön sagt, er lässt den Hank dann davor kommen, weil er sagt, ich will nicht, es ist einfacher, einem Schwein zu folgen, als Schwein zu fragen, wohin es flüchtet.
sehr geile Aussage. Und auch geil, wie der Ghoul aus dem Schatten tritt und der Hank dann das erste Mal sieht, wieder, fragt er ihn ja, habe ich das aufgeschrieben? Ah, genau, willst du noch mal ein Autogramm haben?
Genau, weil, Young Hank.
Genau, in der Vergangenheit, wo der Hank zum Cooper ins Zimmer kommt, wo er am Warten ist und seine Frau am Ablosen ist, ist er der grösste Fan oder, vom Cooper und fragt ihn für ein Autogramm und tut mit Zitat aus seinem Film zuschütten und so. Und jetzt ist es so wie eine umgekehrte Situation und so, hey, du Arschloch, willst du noch mal ein Autogramm haben von mir und schießt in mein Gesicht.
Genau, genau. Ja, das Zitat noch vor, genau von dem Film, wo er einem anderen eben den Kopf in den Kopf schießt. Also
ja, genau.
Die Szene wieder zitiert worden. Herrlich, wirklich herrlich. Und das heisst ja in dem Fall auch, dass eben der Hank und so, also es gibt nochmal jemanden über dem ganzen Ding. Also der Real Big Baddie haben wir ja noch nie gesehen. Und wir haben, ich glaube, wir haben in dieser Sitzungsszene hat ja Barb am Cooper seine Frau einmal kurz aufgeschaut. Und dann hast du jetzt so im Dunkeln, hast du nur so Silhouetten gesehen von irgendeinem Dude im Dunkeln. Ich glaube, der hat wahrscheinlich geraucht, höchstwahrscheinlich geraucht. Aber man hat nicht erfahren, wer das ist. Ist euch das jemand, ist das ein Begriff für euch?
Ich glaube, wirklich im Game gibt es all das Zeugs nicht, oder? So, okay. Wenn man über das weiss, nichts. Ich habe darum das ganze Setup am Schluss auf die zweite Staffel, das war super gewesen. Einfach, ich finde, du hast genug sozusagen erfahren über die bestehende Welt. Das ist eigentlich die wichtigsten Sachen abschliessen. Und aber ein mega gutes Setup für die nächste Staffel. Eben auch noch der Cold Fusion. Oder das funktioniert dann natürlich.
Genau.
Da dürfen wir auch nicht zu viel darüber überlegen. An einem Ort ist das jetzt eingerichtet. Und da kann nicht einfach einer uns wieder kaputt machen. Ist egal. Aber
hat schön ausgesehen mit leuchtenden Los Angeles Ruinen.
Die mit dem kaputten Observatorium, was mega die Aussicht haben, und dann startet sie das Cold Fusion und dann geht wirklich überall der Strom wieder an. Und
der Himmel, der orangige Himmel, das ist mir nur aufgefallen. Ich habe das völlig zufällig. Das ist das erste Lied, das ich aufgeschrieben habe in der allerersten Folge. Ich weiss nicht, wir haben das vor einer Woche, wo wir das besprochen haben, habe ich das sogar noch erwähnt. Orange Colored Sky von Nat Cole, 1950er. Ich habe mir das damals aufgeschrieben für mich, zum Einordnen, wo wir sind, in der Zeit. Und jetzt am Schluss siehst du dort Orange Colored Sky. Ich dachte, das ist kein Zufall.
Oder? Also Mensch, ihr Szene, wo der Hank unterwegs ist, oder was?
Genau, also dort auf dem Observatorium mit der Aussicht auf L.A. und du wirklich das grelle, orangige, den grelle, orangige Himmel hast. Und ich dachte, das ist doch kein Zufall. Das ist doch sicher ein Callback zu dem Song, zum ersten Song, den man in dieser Staffel gehört hat.
Das kann sehr gut sein, ja.
Aber und? Was passiert jetzt mit dieser kalten Fusion? Das ist jetzt die nächste Frage, oder? Sie funktioniert, L.A. leuchtet, Moldaver ist aber tot. Und,
Brotherhood of Steel bekommt sie wahrscheinlich. Und das ist, glaube ich, eine gefährliche Kombination, wenn sie die Macht bekommen in dieser Welt.
Ich habe dann ich glaube, ich komme gerade in der nächsten Szene, oder? Also sozusagen die letzte Szene, wo Lucy geht dann mit dem Cooper mit, geht man halt den Vater suchen, kommst mit. Und dann eben, was man auch gesagt hat, der Maximus bleibt dann zurück, weißt, der ist ausgenockt worden, macht wieder auf und ist wieder alleine. Und dort fragst du dich dann, okay, jetzt ohne Lucy wieder zum Psycho.
Und dann wird ja auch gefeiert, oder, dass er Moldaver umgebracht hat, dass er das Cold Fusion Relikt gefunden hat und er wird zum neuen Knight ernannt, spontan sozusagen. Und dann frage mich wirklich, was das mit ihm wird machen und, und wie, ob er nicht auch zum Willen wird in der nächsten Staffel.
Ist doch, oder ich habe das Gefühl, es ist doch prädestiniert, wenn du drei Personen hast in der ersten Staffel. Eine ist immer ein bisschen zerrissen, aber gleich eigentlich ist er sympathisch gewesen. Ist doch perfekt, um den jetzt zum Bösewicht zu machen. Wo dann aber gleich das Potenzial hat, zum einlenken, oder?
Mhm. Voll. Es wäre aber auch ein bisschen voraussehbar. Also
ja, das schon.
Ich frage mich nicht, ob das ein bisschen gar fest angedeutet worden ist, aber andererseits, es würde auch Sinn machen. Irgendwie. Er ist als Charakter so aufgebaut worden, dass er alleine sehr fragwürdige Entscheidungen trifft und mit der Lucy zusammen hingegen die richtigen. Und er braucht ein bisschen irgendwie den moralischen Kompass in seinem Leben, um eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt wird er mit allem, was er je hat wollen, überschüttet, mit Ruhm, mit Feier, mit Anerkennung. Er wird zum Ritter und er ist nicht glücklich.
Er hat eigentlich nur zur Lucy in die Vault wollen, oder? Auf das hat er sich auch gefreut. Hat er auch geredet mit dem Dane, mit seinem ehemaligen Kollegen aus der Brotherhood, wo er dann wieder in Philly war. Hat er auch gesagt, hey, ich freue mich, ziehe er mit der Lucy zusammen in ihrer Vault. Und ja, jetzt ist das halt nicht möglich. Und jetzt ist er in der Brotherhood of Steel gefangen, eigentlich. Mhm. Also er kann wie nicht mehr raus. Er hat mehr Macht als je zuvor und kann sich nicht mehr so leicht rausziehen. Es wird sehr spannend, der zweite
Staffel. Voll. Und überhaupt auch ein bisschen so, ich finde auch thematisch, habe ich das Gefühl, es haben alle drei Hauptcharaktere haben sich irgendwie in einer Form ein bisschen mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt. Vor allem in dieser Folge, aber eigentlich auch so das Thema von der Staffel. Die Lucy quasi, die sich in Form von, mit ihrem Vater konfrontieren muss, wo ein bisschen so die alte Vergangenheit von ihr ist, wo jetzt halt völlig die Augen geöffnet wurde ist und mit ihrem alten Leben abkappen muss. Der Maximus, der immer ein Zuhause hat wollen haben, dazu hat wollen hören und jetzt quasi auch dort wieder die Augen geöffnet bekommen hat, will ich das wirklich, ist das mein Weg? Und der Ghoul, der ja eigentlich der Cooper war, der ja eigentlich mal wirklich ein decent human war, also jemand, der Gutes macht, wo das Recht am Flecken, wo das Herz am richtigen Ort hat und irgendwie von seinem Schuldgefühl, ich weiß nicht, von seinem Schuldgefühl wahrscheinlich übermannt, dass er das Gesicht von dieser Organisation ist, die den Weltuntergang herbeigeführt hat, hat er sich eine neue Rolle angenommen, hat er eine neue Fassade aufgebaut hinter Sarkasmus und Terror und fürchterliche Taten. Und irgendwie so in dem Moment, wo er erfährt, dass seine Familie noch leben könnte, bis jetzt, dass er endlich einen Zugang zu ihr hat. Und irgendwie auch ein bisschen so die ganze Begegnung mit der Lucy, die goldige Regel, weißt du, behandle andere so, wie du selber willst, behandelt werden, alles so irgendwie so ein bisschen erinnert wurde an die Person, die er mal war und jetzt quasi wieder so zurück, vielleicht langsam zum Cooper
findet. Zum Cooper. Also, Mensch, er nimmt die Lucy, er ladet ja die Lucy ein, am Schluss zusammen nach dem Hank zu suchen, oder?
Mhm.
Hast du das Gefühl, er macht das nur, weil er wie eine Funktion ihrer sieht, also dass sie hilfreich könnte sein, weil es halt ihr Vater ist? Oder hast du eben wie das Gefühl, dass er sich so einen Schritt zurück zum Cooper verwandelt und sie mitnimmt, weil sie hat ihm auch etwas Gutes da und er will ihr auch ein Stückchen weit zurückkaufen, sozusagen?
Ja, das ist jetzt eben die spannende Frage und ich habe wirklich keine Antwort auf die. Ich habe das Gefühl schon, es hat etwas mit ihm gemacht, die ganze Begegnung mit der Lucy und vor allem der Moment, wo sie ihm die Ampulle gegeben hat, wo sie ihn eigentlich völlig in der Hand gehabt und sie einfach gesagt hat, da, Ampulle, goldige Regeln. Ich glaube, es hat schon etwas in ihm ausgelöst. Und er fühlt sich, er hat wahrscheinlich irgendwie das Gefühl, er schuldet ihr noch etwas für das oder
Ich habe das Gefühl, er, wenn du es eigentlich so betrachtest, ich habe das Gefühl, er hat sich gar nicht so verändert. Ich habe das Gefühl, er ist bis zum Schluss, er hat ja eine Folge vorher gerade noch einen hingerichtet. Und ich habe das Gefühl, er ist von Anfang an ja eigentlich nicht, er ist jetzt einfach nur ein Arsch gewesen, sondern wirklich halt einfach einen, er hat halt einfach sein Ziel, das setzt er durch und er erfreut sich ja nicht daran, Unschuldige einfach umzubringen. Das habe ich nicht das Gefühl gehabt, oder? Sondern er ist aber einfach kaltblütig genug. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach am Schluss noch genau gleich. Man hat schon das Gefühl, er hat ein bisschen Bindung zu der Lucy aufgebaut. Aber viel anders habe ich das Gefühl, ist er nicht geworden. Ich glaube, er ist einfach von Anfang an schon so gewesen. Er ist nicht einfach...
Ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen ein Wandelgang. Weil er so wie eine Lucy zum Beispiel durch die Wüste zerrt und macht und sie einfach zu Organhändler bringt, damit er seine Ampulle bekommt. Das ist schon noch mehr der alte Ghoul und jetzt, dass er kommt und sagt, hey, komm mit und so, dass er mit ihr zusammenreist.
Aber er hat gerade wieder vor einer, eben wie gesagt, voll ja, vor, also er ist das Kind plötzlich hingerichtet.
Voll, also er ist jetzt plötzlich gelütert, das auf keinen Fall. Das wäre jetzt auch völlig übertrieben, ja. Innerhalb von so kurzer Zeit 200 Jahre vergessen. Oder? Also
aber zumindest mit der Lucy hat er vielleicht wieder einen Mensch gefunden, wo er nicht wie Dreck behandelt und wo er vielleicht ihr Leben ein bisschen mehr schätzt, als er das Leben von anderen Leuten schätzt. Weil, verstehe ja, wenn du 200 Jahre lang unterwegs bist und so viel Tod und Verderben siehst, dann ist das Leben auch nicht viel wert von anderen Leuten. Oder?
Das ist wie mir, wo schon 100'000 Open-World-Games gespielt haben. Du bist einfach auch abgestumpft. Die Schlussszene haben wir noch gar nicht darüber geredet. Du, Domi, du hast es nicht mehr erkannt, was man dort sieht.
Ja.
Du, Luca, hast dir irgendwie etwas überlegt, was du dort siehst?
Absolut. Ich habe keine Ahnung, was ich sehe.
Es ist einfach, das ist New Vegas. Das ist das Fallout New Vegas. Du siehst den Turm dort, der ist aus dem...
Und den Deathclaw haben wir auch noch gesehen. Das Skelett von einem Deathclaw. Deathclaw sind so die grössten und schwierigsten Gegner, die du in Fallout hast. Also schon ein bisschen so ein Teaser, dass wir die wahrscheinlich werden sehen in Season 2, wo ich mich auch sehr, sehr darauf freue. Aber auch cool, dass wir auf New Vegas werden gehen, weil eben, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, oder? Fallout New Vegas wird von vielen Leute der Fallout-Community als bestes Fallout bezeichnet, unter anderem auch wegen der einzigartigen Location, weil Las Vegas in so einem postapokalyptischen Setting ist nochmal etwas Spezielles, finde ich. Spezieller als jetzt einfach so eine x-beliebige Stadt, wo irgendwie postapokalyptisch ist. Da noch eine kleine Anmerkung und vielleicht eine Theorie, wieso dass der Hank auf Las Vegas geht. Einer von den CEOs, der eingeladen wurde in diesem Meeting bei Voltec, das war der CEO von Robco. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, der mit dem Schnauz. Und ja. Ich, als ich es geschaut habe, habe ich gedacht, der kommt mir irgendwie bekannt vor, den kenne ich von irgendwo. Und der ist tatsächlich in Fallout New Vegas, also im Game, ist der einer der grossen Bösewichter gewesen. Das ist der.
Er der Chef der Stadt?
Ja, genau. Das ist der Präsident vom Las Vegas Strip oder New Vegas Strip. Ja, ja. Und der heisst Robert House. Und im Spiel ist er so halb Zombie, halb Computer. Also er hat auch seinen Körper irgendwie einfrieren lassen, aber nicht so richtig. Und sein Hirn ist angeschlossen an einen Supercomputer und er ist so der riesen Wächter über Las Vegas. Der hat dort eben schon mitgemacht und darum vielleicht Theorie, vielleicht geht der Hank zu ihm, weil er weiss, er ist einer von den Leuten, die aus dieser Zeit immer noch übrig waren und die viel Macht haben und wo ihm vielleicht irgendeiner Art und Weise könnte weiterhelfen.
Und wer denn trotzdem noch nicht der Obermacker, was auch wieder lustig wäre.
Ja, genau, stimmt. Das ist trotzdem nicht der, wo im Fenster, wo wir dort gesehen haben. Mhm. Und auch noch lustig, weil in Fallout New Vegas kannst du eine Entscheidung treffen, ob der Robert House, also der CEO von Robco, ob der soll weiterleben oder nicht. Das heisst, die Macher werden sich wahrscheinlich müssen entscheiden für eine Version, die er kennen ist. Also lebt er jetzt noch in der Fallout TV-Timeline oder ist er tot? Und je nachdem ist halt ein Teil der Spielentscheidungen getroffen worden, sie auch dann nicht mehr kennen.
spannend. Ja, ich glaube, wir sind durch.
Hey, noch ein kleines Detail, das ich aufgeschrieben habe, wo wir schnell durch sind. Das war etwas, was ich selber nicht bemerkt habe, aber meine Freundin hat es mir gesagt. Dann habe ich gefunden, das ist ja logisch. Die Assistentin von Barb oder von Voltec, wo der Cooper reinführt in den Warteraum und wo der Hank dann auch reinführt. Hat er gecheckt, dass das Barb ist aus unserer Vault?
Betty meinst
du? Betty, ja genau.
Ja.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und meine Freundin hat mir im Nachhinein gesagt, ah klar, das ist Betty, ja logisch.
Ich habe sie auch nämlich einfach irgendwie ins Gesicht. Ich habe das Gefühl gehabt, die kennt man, aber ich bin einfach den Gedanken nicht weiterverfolgt. Stimmt.
Er sagt eben in der ersten Szene, wo sie kommt, sagt er noch nichts zu ihr. Also sie sagt einfach, ein Fan ist da und ich hole ihn jetzt.
Genau.
Und in der zweiten Szene, wo der Hank dann reinkommt, sagt Cooper oder der Hank, ich weiß nicht mehr, sagt dann eben noch so, thank you Betty, that's all. Irgend so
wirklich etwas. Also, mega beiläufig, ja. Und darum ich habe es wirklich nicht bemerkt. Und dann habe ich es nochmal nachgeschaut und so in einem Nebensatz. Und eben, das ist so ein Grund, wieso ich die Szene mit all den Truth-Bombs so geil gefunden habe. Du bemerkst gar nicht alles, was alles da auf dich abgeworfen wird. Und dass wir da eine junge Betty haben gesehen, die damals noch Assistentin war, aber anscheinend hat sie es geschafft, ins Management aufzusteigen. Irgendwann ist sie schon eingefroren worden.
Voll.
Das ist geil. Ich habe einen super Serie gefunden. Eben, ich habe die letzte Folge nicht ganz so geil gefunden wie der Rest, aber alles in allem, es hat mega geil das Feeling überbracht von dieser Welt und hat sie, eben, was du wirklich erhoffst eigentlich von einer Serie, es ist nicht einfach nur das gleiche Zeugs wieder gehört, sondern es hat mega viele Details eingefüllt, neue Sachen reingebracht, die aber mega gut reinpassen. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel.
Ja, für mich auch als Nicht-Kenner von den Games bin ich von Anfang an, von der ersten Folge, mega invested, also habe mich mega die Story hat mich mega fasziniert, die Charaktere haben mich fasziniert, die Welt, also das ist so ein geiler Mix aus eben dem Retrofuturismus, aus Kapitalismuskritik, aus all den verschiedenen Elementen und Science-Fiction, die irgendwie da zusammenkommen. Und ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe da irgendeine Lücke oder es fehlt mir etwas oder es wird mir als Nicht-Gamer etwas nicht erklärt, wo ich aber wissen müsste, um daraus zu kommen. Es hat mich als Nicht-Gamer extrem gut unterhalten. Ist sicher zusammen mit Shogun eine von der besten Serien bis jetzt vom Jahr für mich. Und ja, also ich bin wirklich auch freue mich auch auf die nächste Staffel. Hoffentlich dauert das nicht zwei Jahre. Aber
Hoffentlich kommen es dann eine pro Woche.
Ja, das so. Ja, das wäre für uns ein bisschen einfacher. Ja, ich bin insgesamt auch mega, mega begeistert. Ich Ich habe am Anfang gesagt, ich habe nicht so recht gewusst, auf was das mich einlässt. Ich hatte Hoffnungen gehabt, aber die sind bei weitem übertroffen worden. Jetzt, vor allem, wie alles ist zusammen ist gekommen und wie, eben, wie du viel gesagt hast, wie es die Welt von Fallout tut, erweitern und nicht nur Sachen wiedergeben, die man schon in den Games hat gesehen, sondern hat wirklich mehr Lore gibt und mehr Informationen zu dieser Welt. Und es macht die Welt auch spannender, finde ich. Es macht die Welt spannender. Mhm. Und ich freue mich auf das nächste Fallout. Wenn noch immer das wird kommen, Fallout 5, wahrscheinlich in 10 Jahren. Aber ich freue mich.
Es gibt kein Gerücht zu einem neuen Game. Jetzt wäre doch eigentlich der Moment.
Man aber weiss, dass sie daran arbeiten.
Ja. Aber sie machen zuerst Elder Scrolls. Und dann kommt der erste Fallout drum. Ja, okay. Geht noch lang.
Hey, noch ein kleiner Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Was ist mit dem Wasserchip aus Vault?
Stimmt.
Aus Vault 33. Das ist so, ich habe noch überlegt, sind noch irgendwelche Fragen offen. Und in Episode 2 oder 3 haben sie doch mal gesagt, ihr Wasserchip ist kaputt, ihr Vault 33, und sie können nur noch 2 Monate überleben mit dem. Aber von dem hat man nie mehr irgendetwas gehört, oder?
Darum haben sie vielleicht die anderen überzügelt und abgeschoben in 32 Kilo.
Also er hat ja gesagt, ja, es dauert 2 Monate, jetzt unabhängig davon. Aber ich glaube, irgendwo ist einmal angefangen, darum müssen wir vielleicht jetzt Vault 32 aufbauen. Vielleicht haben sie das irgendwie so
durch. Das ist etwas so, ja, genau.
Ich habe es auch nicht mitbekommen.
Aber ja, alles in allem, sensationelle Serie. Ich freue mich sehr auf Staffel 2.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir da auch eine Wrap-Up-Party zum Ende von...
Bei dir oder bei mir?
Bei mir. Also im Büro machen wir das schön. Genau, danke, habt ihr uns dazu gehört und uns begleitet bei dieser Besprechung von all diesen 8 Folgen. Der nächste Spoilercast, wenn der kommen wird, haben wir ehrlich gesagt noch keinen Plan, aber es wird nicht irgendwie jetzt 10 Jahre dauern wie bis zum nächsten Fallout-Game. Also wir planen sicher entweder im Mai oder im Juni dann mit den neuen Serien, die kommen, etwas zu machen. Ihr könnt vielleicht auch uns Input geben, welche Serie ihr gerne von uns als nächstes besprochen hören. Vielleicht The Acolyte, Star Wars oder House of the Dragon oder was kommt da noch? Es kommt noch ganz viel raus. Kontaktiert uns, ihr könnt Kommentare hinterlassen im Podcast selber, glaube ich, oder auch auf der Digitech-Homepage, Discord-Channel haben wir ebenfalls. E-Mail-Adresse, unsere Firma E-Mail-Adresse. Es gibt ganz einen Haufen Möglichkeiten, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ja, ich glaube, jetzt würde ich wirklich sagen, mache ich mal Schluss. Bedanke mich noch eins letztes Mal auch bei euch beiden fürs Mitmachen. Und sage Tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.